Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 13. November 2024, nach Sotschi und Zürich, jetzt Berlin. Heute möglicherweise historische zeitgeschichtliche Vorgänge, man darf sie ja nicht zu hoch hängen, eine Erklärung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, dann spricht der Oppositionsführer. Es geht natürlich um das Ende der Ampel, die Zukunft des Kanzlers, die Neuwahlen, das Misstrauensvotum, all diese Dinge und natürlich die Probleme der Bundesrepublik. Sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Interesse und eine Partei, die immer im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, aber interessanterweise sich bis jetzt noch nicht so geäußert hat zu diesen aktuellen Vorgängen, ist die AfD. Und ich freue mich sehr, dass der Vorsitzende, Co-Vorsitzende der AfD und Co-Fraktionschef dieser Partei sich heute kurz Zeit genommen hat, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Tino Chrupalla, herzlich willkommen. Ja, was ist zu erwarten? Sind die Tage von Kanzler Olaf Scholz unwiderruflich gezählt mit diesem jetzt ja doch terminierten Misstrauensvotum, mit dieser Misstrauensabstimmung am 23., glaube ich, ist es. 16. Dezember dieses Jahres.
Ja gut, mit die Tage gezählt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. In der Politik kann ja vieles passieren. Es gab ja schon ähnliche Konstellationen in der Vergangenheit, dann war es doch relativ knapp. Nichtsdestotrotz ist natürlich, die Tage dieser Ampelregierung sind gezählt. Es wird Neuwahlen geben, die Frage ist nur wann. Und wir befinden uns aktuell in Berlin jetzt schon im Wahlkampf. Jeder versucht jetzt, die Klingen zu wetzen und sich natürlich in Position zu schieben. Das werden wir auch heute in der Debatte erleben. Ja, insgesamt hoffe ich, dass der Bundeskanzler, und solange er noch im Amt ist, trotzdem, er hat ja auch ein Eid geschworen auf die Verfassung, grundgesätzlich auch hinterlegt, dass er noch im Interesse Deutschlands die letzten guten Entscheidungen trifft. Und das erwarte ich auch von diesem Bundeskanzler Olaf Scholz.
Glauben Sie, dass er die Vertrauensabstimmung überstehen kann oder ist da der Ausgang im Grunde besiegelt?
Das kommt immer darauf an, was die SPD auch mit der CDU, und das ist ja teilweise schon im Vorfeld geschehen, hier ausgedealt hat. Ich sehe da schon sowieso Absprachen getroffen worden sein, wahrscheinlich, die mit der CDU getroffen wurden. Also von daher bin ich da wirklich noch relativ sicher, dass er diese Abstimmung verlieren wird und dass es diese Neuwahlen auch im Januar geben wird.
Warum wird dieses Misstrauensvotum eingereicht von Kanzler Scholz und nicht vom Oppositionsanführer Friedrich Merz? Das ist ja noch interessant. Ich meine, der Kanzler reicht im Grunde das Misstrauensvotum gegen sich selber ein, beziehungsweise macht eine Vertrauensabstimmung mit dem Parlament. Es könnte ja auch der Friedrich Merz dieses Misstrauensvotum einreichen. Warum macht er das nicht?
Ja, er müsste dann die Vertrauensfrage stellen, der Friedrich Merz als Oppositionsführer. Er hat natürlich Angst, dass dann die AfD zustimmen könnte. Und es müsste natürlich an diesem Tage auch ein neuer Kanzler gewählt werden. Also diese Vertrauensfrage bedingt, dass man auch einen neuen Kanzler wählen würde müssen. Und da hat natürlich Friedrich Merz Angst, dass eventuell die AfD zustimmen würde und ihm zum Kanzler wählen würde. Und das würde er natürlich mit aller Macht vermeiden. Ich sage aber ganz persönlich auch, also ich würde auch einen Friedrich Merz nicht als Kanzler wählen.
Haben Sie Verständnis für dieses Verhalten? Ich meine, jetzt die deutsche Politik folgt da ihren eigenen Gesetzen. Jetzt aus der Schweiz betrachtet wird das alles ziemlich merkwürdig. Ich meine, im Parlament kann es einem ja egal sein, wer einem die Stimme gibt. Hauptsache, man hat sie. Wie beurteilen Sie da das Verhalten des Oppositionschefs?
Ja gut, es ist eine geheime Wahl. Am Ende wird man natürlich nachher nicht sehen können, wer wem die Stimme gegeben hat. Und ich meine, wir machen nicht Politik, um der CDU zu gefallen. Wir machen Politik im Interesse Deutschlands, im Interesse der Bürger. Und das werden wir auch in den letzten Wochen hier im Parlament machen. Was wir jetzt sehen, auch aktuell von der CDU, ist absolut unparlamentarisch. Die CDU hat sämtliche Anträge, Gesetzesvorlagen zurückgestellt. Sie bringt nichts mehr ins Parlament ein, weil man Angst hat, dass es jetzt falsche, in Anführungszeichen, falsche Mehrheiten geben könnte mit der AfD. Und das ist eigentlich, das widerspricht eigentlich jeder demokratischen Grundformel. Und meiner Meinung nach auch widerspricht es auch in der Lage, in der sich Deutschland befindet, wirtschaftlich, sozial. Wir haben so viele Dinge, die noch geklärt werden müssten, worauf die Unternehmen warten, Bürokratieabbau, Grenzsicherung, ja, Migration, alles Dinge, die die CDU mit uns durchsetzen könnte, wenn sie denn wollte, wenn es ihm wirklich um das Interesse Deutschlands ginge. Und daran sieht man, dass die CDU im Prinzip auch nicht wählbar ist. Und das müssen eigentlich die Wähler und die Bürger auch wissen. Mit einem Friedrich Merz gibt es Lieferung von Taurus-Raketen in die Ukraine mit größerer Reichweite. Das würde bedeuten, der Krieg wird weiter angefacht. Und das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum diese Ampel mit geplatzt ist. Weil man im Prinzip sich da auch uneins war, wie viel Geld weiter in die Ukraine zu pumpen mit der Wahl von Donald Trump, der klargemacht hat, er wird die Ukraine so nicht mehr weiter unterstützen. Und Deutschland will jetzt alles übernehmen. Ich halte das für höchst gefährlich.
Bei jeder Streitsituation braucht es ja immer zwei. Oder ich meine, die CDU stellt sich einfach auf den Standpunkt, die AfD ist unmöglich, mit denen kann man nicht zusammenspannen, das geht einfach nicht, die sind uns da viel zu weit rechts außen. Die AfD stellt sich auf den Standpunkt, ja, der Merz, der hat da nicht das Interesse Deutschlands im Sinne und so weiter, dem geht es um die Brandmauer. Was muss eigentlich die AfD machen, um da sozusagen jetzt auch im Sinne der Sache, ich meine, das ist ja, muss ja auch ihr Anliegen sein, eine Politik, eine bürgerliche Politik für Deutschland zustande zu bringen. Was muss eigentlich die AfD machen, um da der CDU es zu erleichtern? Ich meine, man könnte argumentieren, die AfD hat natürlich auch episch eingeprügelt auf die CDU, dass die jetzt nicht gleich kommen und ihnen um den Hals fallen. Da muss man jetzt auch kein großer Paarforscher sein, um hier die emotionale Geometrie zu verstehen. Was muss die AfD machen, um für Deutschland mit der CDU besser zusammenarbeiten zu können?
Ja, ich denke mal, wir haben ja als allererstes die Brandmauer nicht aufgebaut. Also müssen wir uns nicht die Gedanken machen, wie man die Brandmauer einreißt. Das ist ja einfach unlogisch. Wenn der Nachbar eine Mauer aufzieht, dann bin ich nicht verantwortlich, die einzureißen, sondern dann muss das schon derjenige selbst tun. Ich denke, wir müssen uns auch nicht entschuldigen für unsere Wahlergebnisse, die wir in den ostdeutschen Bundesländern erreicht haben, wo die FDP ja im Übrigen, die jetzt aus der Koalition ausgestiegen ist, sozusagen unter der 1%-Hürde gelandet ist. Also wir haben ja uns nichts vorzuwerfen, solange wir vom Wähler diese Ergebnisse bekommen, und ich bin auch überzeugt, dass wir bei der Bundestagswahl ein starkes Ergebnis bekommen werden, um genau diese Missstände weiter hier anzusprechen. Und ich meine, wir haben ja alleine mit unseren Migrationsthemen die CDU und auch die Ampelregierung vor uns hergetrieben. Mittlerweile ist es ein richtiges und wichtiges Thema in Deutschland, und mittlerweile spricht auch der Bundeskanzler, solange er noch im Amt ist, von Abschiebungen im großen Stil, auch wenn er es nicht tut. Ja, das will ich auch ganz klar sagen. Aber wir haben Debatten angefangen und angestoßen, auch was die CO2-Bepreisung angeht, was die Deindustrialisierung Deutschlands angeht. Davor haben wir vor 2 Jahren gewarnt, und da wurden wir als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Mittlerweile übernehmen diese Themen die CDU, weil sie natürlich sieht, die Wähler rennen uns weg, beziehungsweise sie wollen natürlich die Wahlen gewinnen. Also es liegt an der CDU, auf uns zuzukommen, mit uns natürlich im Interesse Deutschlands. Ich will es nochmal betonen, hier geht es um Inhalte, um Themen. Die Bürger wollen Lösungen, und die wollen kein Parteiengeschachere und keine Kindergartenspielchen, wie sie jetzt aktuell hier im Bundestag stattfinden. Denn das schadet der Demokratie, was wir jetzt gerade hier sehen.
Aber muss nicht die AfD auch abrüsten? Ich meine, ob sie wollen oder nicht, sie sind dazu verdammt, in Koalitionen zu arbeiten. Sie können es nicht machen wie Donald Trump, der sozusagen mit einer Alles-oder-nichts-Rhetorik gewissermaßen im Alleingang der blonde Berserker, der am Schluss dann wider Erwarten doch noch ins Weiße Haus einzieht, nachdem er am Boden lag. Ich meine, das ist ein anderes politisches System. Wir sehen es auch in Österreich. Da hat Herbert Kickl mit der FPÖ einen großen Erfolg erzielt. Aber er ist natürlich dermaßen mit dem Presslufthammer über die Konkurrenz hergezogen, dass die natürlich, sei es traumatisiert, verärgert oder einfach emotional blockiert, mit ihm nicht zusammenarbeiten. Es stimmt, was Sie sagen. Nicht die AfD hat die Brandmauer errichtet, aber sie haben ein Sperrfeuer losgelassen auf die Altparteien, auf die Systemparteien, auf die CDU. Also was kann, was muss die AfD machen, um sozusagen diese da etwas, ja, auch jetzt aus AfD-Sicht sicherlich entfremdete CDU irgendwo wieder ins Boot zu holen? Oder sagen Sie, wir machen alles perfekt, wir können nichts mehr besser machen?
Ja, also alles perfekt, wer das sagt, gehört eigentlich in Behandlung. Natürlich machen wir auch Fehler, das habe ich auch immer wieder auch angesprochen. Ich denke, rhetorisch ist alles erlaubt, was nicht beleidigend ist. Und das sollten auch wir sicherlich mit bedenken, weil der Bürger natürlich sehr wohl sieht, geht es hier um Inhalte, geht es hier um auch Lösungskonzepte, die wir haben. Und wenn man die im ruhigen, verständlichen Ton, natürlich kann man die auch mal hart in der Sache vortragen, dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Und das, denke ich, haben wir auch die letzten Jahre mehr beherzigt. Und auch wir sind natürlich im 11. Jahr unserer Partei dahingehend gewachsen und haben uns auch diszipliniert. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Natürlich gibt es immer hier und da auch Dinge, wo ich selbst auch sage, das ist nicht unbedingt mein Duktus, aber das gibt es in allen Parteien. Das kann ja kein Grund sein zu sagen, nein, weil der nun das oder jenes gesagt hat. Am Ende, denke ich, geht es hier um Lösungsvorschläge für Deutschland. Ich wiederhole mich da. Wir wollen Deutschland natürlich, dass es wieder wirtschaftlich stark ist, dass wir auch unsere Interessen verfolgen, dass wir unsere Souveränität ein Stück weit auch zeigen und sie ein Stück weit auch zurückgewinnen. Und mit der Wahl von Donald Trump muss sich Europa sowieso entscheiden, welchen Weg sie in einer multipolaren Weltordnung gehen will. Und da werden wir natürlich auch die anderen Parteien vor uns hertreiben. Und wenn es der CDU ernst ist, und sie ist ja in vielen Politikfeldern mitverantwortlich für das, was in Deutschland geschehen ist, das waren nun nicht die 3 Jahre Ampelparteien, die Deutschland an dem Punkt gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Da hat die CDU schon einen gewaltigen Anteil daran mit der Politik Angela Merkels, und davon muss sie sich erstmal trennen. Und nochmal, ich sage es ganz offen, ich sehe nicht, dass Friedrich Merz der bessere Kanzler wäre.
Ist Donald Trump für Sie eine gute Nachricht für Deutschland?
Auch das muss man erstmal abwarten. Er ist noch nicht mal im Amt. Man sollte ihm auch die ersten 100 Tage geben. Man muss sehen, welches Kabinett sich da zusammenstellt. Das beginnt jetzt Konturen anzunehmen. Also auch das muss man abwarten, bevor man in Jubelstürme auslöst und ausstößt. Er macht Politik für die Amerikaner im amerikanischen Interesse. Und das wünsche ich mir auch von einem deutschen Bundeskanzler, von einer deutschen Bundesregierung. Wir wollen mit allen Partnern, mit allen Ländern gute Beziehungen haben. Wirtschaftliche, natürlich auch im bilateralen Bereich. Und das gilt für Amerika, das gilt aus Sicht der AfD natürlich auch für Russland. Russland gehört für uns zu Europa. Und wir müssen gerade in der Neuausrichtung der Welt, von der Unipolarität in die Multipolarität, brauchen wir einen starken Pol. Und der geht nur europäisch. Da bin ich fest überzeugt, mit Frankreich zum Beispiel zusammen. Auch in der Sicherheitsarchitektur. Und da müssen wir uns einfach erstmal unsere Interessen definieren und diese dann auch dementsprechend selbstbewusst vertreten. Und das erwarte ich, und das würde es meiner Meinung nach aktuell nur mit der AfD geben.
Sehen Sie schon Risse in der Brandmauer? Man muss ja immer schauen, ob die Rhetorik der Politiker dann auch tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Da sehen wir natürlich aus der Schweiz nicht so dahinter. Das eine ist, was man sagt, das andere ist, was passiert. Was beobachten Sie? Gibt es da doch mehr inoffizielle, wie hat man, Hinterzimmer und hinter den Kulissen Kontakte zwischen AfD und CDU, jetzt auch auf Bundesstufe, oder ist da tatsächlich also noch ein Todesstreifen gewissermaßen zwischen den beiden Parteien?
Nein, also ich sag mal so, die Minen sind schon langsam entfernt worden. Also der Todesstreifen ist mittlerweile auch durchgehbar, und denke ich mal, das merken ja auch natürlich die Politiker in den Ländern. Ich will das mal auf der Landesebene geben, auch in den Kommunen, wo die Zusammenarbeit in Kommunen mit AfD und CDU und mit anderen Parteien, auch mit der SPD, ja funktioniert. Und auch das wünsche ich mir natürlich auch auf Landes- und auf Bundesebene. Es wird auch kommen, auf kurz oder lang wird es kommen. Diese Geduld müssen wir ein Stück weit haben. Das gebe ich auch immer wieder in die Partei hinein, dass man diese Geduld auch haben muss und auch den anderen Parteien die Gelegenheit zu schauen, mit welchen Personen rede ich, was sind die Inhalte dieser Person. Und man muss auch unterscheiden zwischen Wahlkampf und Bundestagsdebatte. Im Wahlkampf kann man sicherlich auch mal derber sprechen. Eine Demorede ist was anderes als eine Parlamentsrede. Und das muss man auch ein Stück weit mit einpreisen. Und dann muss man natürlich auch überlegen, wie man mehrheitsfähig die Dinge auch umsetzen kann und können. Wir wollen nicht dauerhaft Opposition sein. Das sage ich ganz offen. Aus der Opposition heraus kann man relativ wenig verändern. Nur auf die Dinge, die schlecht laufen, hinzuweisen, das reicht uns, reicht mir persönlich nicht aus. Wir wollen irgendwann auch gestalten, damit wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und das, denke ich mal, merken auch immer mehr Politiker der anderen Parteien. Und ich will da gar nicht nur auf die CDU geben. Ich habe das, und wir machen das ja auch hier im Bundestag und auch in den Landtagen. Wir stimmen Anträgen anderer Parteien, egal von wem sie kommen, zu, wenn sie den Interessen Deutschlands dienen, wenn sie auch den Interessen der Bürger dienen. Warum nicht? Und das wünsche ich mir einfach von den anderen Parteien auch. Das ist für mich gelebte Demokratie. Antidemokratisch ist, Brandmauern zu errichten. Politiker, die gewählt wurden, in Parlamente auszuschließen von Ämtern oder sie sogar zu ignorieren oder die Anträge überhaupt nicht sich anzuschauen, das ist antidemokratisch. Und ich denke, das müssen die Bürger und werden die Bürger immer mehr sehen. Und das wird sich auch in Zukunft durchsetzen.
Der Friedrich Merz sitzt jetzt nicht hier, kann sich nicht verteidigen. Deshalb nehme ich mal seine Position ein als Pflichtverteidiger gewissermaßen. Meine, aus seiner Perspektive ist er nicht in einer ganz einfachen Situation. Die Kanzlerin Merkel hat die CDU ziemlich stark verändert. Das sind vermutlich 30% der heutigen, auch wichtigen, einflussreichen Mitglieder, sind sehr stark geprägt vom Merkel-Kurs. Merz gilt als der Konservative, eigentlich hätte man gedacht oder hat man gedacht, der AfD durchaus nahestehend von seiner ideologischen Ausrichtung her. Er steht natürlich unter Druck, muss aufpassen, dass ihm da nicht ein Teil des Ladens um die Ohren fliegt. Also er hat gewissermaßen vielleicht nicht diese Geschlossenheit hinter sich wie eine AfD. Jetzt aus dieser Überlegung heraus, müsste da nicht die AfD dem Merz helfen, müsste sie ihn unterstützen, dass er auch innerhalb seiner Partei, die durch stärkere Flügelkämpfe vielleicht behindert ist als ihre Partei, dass er auch immer im Sinne Deutschlands, im Sinne der Sache, dass man es ihm leichter macht, dass man ihn unterstützt. Und je mehr man ihn angreift, desto stärker brennt man ja auch selber die Brücken ab und erzeugt beim Wähler ein Frustrationsgefühl, denn die Leute möchten ja eigentlich, dass die Parteien zusammenarbeiten. Müssten sie Merz stärker unterstützen, auch gegen seine Gegner innerhalb der eigenen Partei, die er ja nicht einfach ignorieren kann?
Ja, das ist mir zu einfach. Ich meine, wir sind ja nicht dazu da, der CDU in irgendeiner Weise als Steigbügelhalter hier ins Amt zu helfen. Ich könnte ja umgekehrt die Frage stellen, warum machen wir das nicht mit Olaf Scholz? Ja, er hat ja noch, was die Russlandpolitik angeht oder die...
Stimmt da nicht.
Ja, ne? Also ich meine, im Endeffekt, wenn es um Interesse Deutschland geht, ich halte Olaf Scholz, was den Ukraine-Krieg angeht, für wesentlich ungefährlicher als Friedrich Merz. Und das ist der Punkt. Wir müssen eigentlich dem Wähler klar machen, was Friedrich Merz vorhat. Er will die absolute Eskalation mit Russland. Er will Taurus liefern an die Ukraine, um diesen Krieg weiter auszuweiten. Er will noch mehr Geld in die Ukraine schicken. Das halte ich für brandgefährlich. Und das müssen die Wähler und die Bürger auch sehen. Und deshalb kann ich einen Friedrich Merz, der mich nicht mal grüßt, der nicht mal in der Lage ist, guten Tag zu sagen, warum soll ich ihm noch den Teppich ausbreiten? Also in keinster Weise. Er ist ein BlackRock-Manager gewesen. Ja, BlackRock ist für den Wiederaufbau der Ukraine zuständig. Also umso mehr zerstört ist in der Ukraine, umso besser für BlackRock. Welche Interessen vertritt eigentlich ein Friedrich Merz? Das müssen wir doch mal fragen. Und diese Fragen müssen gestellt werden. Und das müssen auch die Bürger wissen.
Woran ist letztlich diese Ampelregierung gescheitert? In der Schweiz hat man ja diese Metapher, dieses Bild der Ampel eigentlich sehr ernst genommen. Und man hat gesagt, ja, eine Ampel, bei der gleichzeitig das grüne Licht, das rote Licht und das gelbe Licht brennt. Ist ja kein Wunder, dass es ein Verkehrschaos gibt. Was ist eigentlich, woran ist diese Ampel letztlich gescheitert?
Ja, also ich denke mal einfach an den Realitäten. Sie ist an der Realität im Land komplett gescheitert. Sie ist rein ideologisch aufgestellt. Solange es um Cannabis ging, um das dritte und vierte und 75. Geschlecht, ist alles gut. Da hat man sich gefreut, da hat man sich gegenseitig auf die Schulter geklopft. Aber auch diese Verlogenheit einer FDP, die möchte ich ja nie ganz ungeschoren davonkommen. Ein Egomane wie Christian Lindner, der eigentlich politisch, ja, welchen Kurs hat der eigentlich? Keinen Kurs hat. Der sich dann aber kurz vor den Bundestagswahlen, die ja nun nächstes Jahr sowieso angestanden hätte, vom Acker macht, weil er sieht, seine FDP ist mit dieser Politik, mit dieser grünen ideologischen Politik bei 3%. Und er meint und hofft jetzt, sich damit zu retten, aber eigentlich politisch überhaupt keine Linie hat. Er hat auch diesen ganzen Spaß mit unterstützt. Der Koalitionsvertrag ist rein von den Grünen und der SPD geschrieben. Die FDP hat mitgemacht. Jetzt stellt er sich auf einmal wieder als Mittelstandspartei hin. Verlogener geht's überhaupt nicht. Also diese drei Parteien haben eigentlich nur an sich gedacht, an ihre Posten, haben weitere Staatssekretäre eingestellt und natürlich auch eine ganze Menge Mitarbeiter. Wenn ich das Ministerium von Robert Habeck sehe, ja, also diese ganze Agora Energiewende, Hell Harvey, die ganzen grünen Lobbyorganisationen und sonstigen Organisationen aus dem Ausland, die dort mit verwickelt und verstrickt sind, daran sieht man doch eigentlich, dass diese Regierung die Interessen Deutschlands verkauft hat. Und daran sind sie am Ende gescheitert, weil der Wähler erkannt hat, dass dass dieses Land vor die Hunde geht, dass unsere Interessen verkauft, verramscht werden, dass die Industrie scharenweise das Land verlässt, dass unsere Facharbeiter, die gut ausgebildeten deutschen Facharbeiter, ebenso unser Land verlassen. Und das muss gestoppt werden, egal wie man das jetzt stoppt. Und ich hoffe so schnell wie möglich, dass es hier zu vernünftigen Verhältnissen wieder kommt. Ich habe aber, wie gesagt, die Befürchtung, dass es mit der CDU nicht besser wird.
Wie beurteilen Sie eigentlich das Bündnis Sarah Wagenknecht? Ist das ein Partner für Sie? Ist das eine gefährliche Konkurrenz? Was ist da Ihre Diagnose?
Ich sehe es ja immer sportlich. Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist ein Mitbewerber, so würde ich es mal bezeichnen. Und sie machen natürlich auch Druck auf ihre Weise. Und in einigen Punkten haben sie ähnliche Vorstellungen wie wir, was zum Beispiel die Außenpolitik angeht, die man durchaus mit unterstützen kann. Was die Verteilungskämpfe angeht, auch innerhalb unseres Staates, auch was zwischen Arm und Reich dort von BSW bislang vorgeschlagen sind, das widerspricht mir komplett. Noch dazu als jemand, der die freie Marktwirtschaft wirklich unterstützt und der eigentlich dafür lebt. Man muss abwarten, was das Programm hergibt, wie man sich positioniert. Wenn man jetzt nach Thüringen schaut, wo im Prinzip eine BSW auftritt, die mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht in Berlin überhaupt nichts zu tun hat, die sich entkoppelt haben. Also diese Richtungskämpfe finden gerade dort statt. Deshalb ist es aktuell noch eine große Wundertüte, eine Blackbox, wenn man wirklich alternative Politik in Deutschland wählen will und auch hier Veränderungen haben will, dann braucht man eine starke AfD. Wir sehen es in Thüringen und in Sachsen und dann werden wir auch diese Regierung vor uns hertreiben und irgendwann auch die Mehrheiten haben, selbst zu regieren. Das muss das Ziel sein.
Sind Sie eigentlich der Meinung, es müssten schnellstmöglich jetzt Neuwahlen stattfinden? Ist das für Sie schon ein Spielen auf Zeit, was jetzt passiert, da mit dem 16. Dezember und da mit dieser Misstrauensabstimmung, hat man da Zeit geschunden? Hätte man das sofort eigentlich alles jetzt machen müssen, so ein Votum? Wie sehen Sie die ganze Timing-Frage?
Gut, das Votum kann man natürlich relativ schnell machen, das ist keine Frage. Aber die Frage ist natürlich, wie schnell kann man Neuwahlen durchführen? Ich meine, das ist ja auch nicht nur für uns im Übrigen ein riesiges organisatorisches Problem. Wir sind relativ gut vorbereitet, das sage ich ganz offen. Wir haben relativ zeitig angefangen, uns für den Bundestagswahlkampf vorzubereiten. Nichtsdestotrotz müssen Wahlprogramme verabschiedet werden. Es müssen Delegierte gewählt werden, die wählen dürfen. Die Abgeordneten bzw. auch die direkten Wahlkreise müssen gewählt werden. Das betrifft alle Parteien und es muss ja auch rechtssicher sein. Und deswegen braucht man eine gewisse Zeit. Und ein Stückchen Wahlkampf soll auch noch gemacht werden. Es muss auch weiter Politik in dem Land betrieben werden. Wir haben viele Probleme. Also es muss schon alles ein bisschen geordnet ablaufen. Auch wenn natürlich der Bürger vielleicht meint, das könnte man alles relativ schnell und zackig machen. So einfach ist es nicht. Wenn man innen drin steckt, dann sieht man, was da alles auch zu beachten und zu berücksichtigen ist. Und mal ganz ehrlich, so ein Winterwahlkampf, ob der nur unbedingt schön ist, das muss man auch mal abwarten. Ich meine, wir sind Wahlkampf gewohnt. Wir machen eigentlich rund um die Uhr seit Jahren Wahlkampf. Also es ist eine neue Herausforderung. Also im Februar hatte ich noch keinen Wahlkampf.
Hat es genügend Papier? Da habe ich auch was gelesen. Es habe nicht genügend Papier.
Ja, das war, denke ich mal, ein bisschen missverstanden worden. Ich will auch nicht so viel auf die Bundeswahlleiterin hier eindreschen. Das war auch von der CDU ein bisschen peinlich gewesen. Ich sage es ganz offen, es ging eher darum, und man muss ja sehen, ein Wahlzettel ist ja im Prinzip, wir wollen ja auch eine Wahl, die wirklich sauber durchläuft. Ein Wahlzettel ist im Prinzip wie ein Geldschein und der muss schon in der Bundesdruckerei gedruckt werden. Und es geht hier um ein paar Millionen. Und wir haben es ja erlebt bei der letzten Bundestagswahl, was in Berlin passiert ist, die dann wiederholt werden musste, weil genau diese Fehler aufgetreten sind. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Und ich hoffe natürlich, dass so wenig wie möglich Leute dann Brief wählen. Das ist der Vorteil vielleicht einer kurzen Wahlkampfzeit, dass man dann wirklich sagt, ich gehe an die Urne, ich wähle direkt. Das würde ich mir sehr wünschen.
Was glauben Sie, welches Thema wird diesen Wahlkampf entscheiden? Welches Thema wird diesen Wahlkampf dominieren?
Ja, ich sehe drei Themen. Ich sehe sehr wohl die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Folgen, dass hier endlich auch da wirklich Konzepte in dem Wahlkampf mitgebracht werden, die dieses Land nach vorne bringen. Energie ist ein Riesenthema für die Bürger natürlich, aber auch natürlich für die Wirtschaft. Die Energiepreise sind viel zu hoch, die Steuern und Abgaben sind viel zu hoch. Aber ich denke auch, dass das Thema Krieg und Frieden eine große Rolle spielen wird, weil wie gesagt, wer Friedrich Merz wählt, wählt den Krieg.
Und wenn Kanzler Olaf Scholz die Strategie wählt, sich als Friedenskanzler zu positionieren und versucht, da Merz eben in diese Ecke des neokonservativen Kriegsfalken zu drücken und es könnte ihm gelingen. Glauben Sie, dass die jetzt ja doch favorisierte CDU einen solchen Wahlkampf noch verlieren könnte? Ist also dieses Kriegsthema sozusagen eine Art Damoklesschwert über der Kanzlerkarriere des Friedrich Merz?
Nun bin ich ja nicht der Wahlkampfmanager der SPD, aber ich könnte und würde, und das habe ich ja auch schon getan, dem noch Kanzler Olaf Scholz einen Tipp geben. Er hat die Zeit bis zur Bundestagswahl, den Ukraine-Krieg im Übrigen mit Donald Trump zusammen zu beenden, indem er sich mit Trump telefonisch auseinandersetzt, aber auch mit Präsident Putin. Er
könnte und mit noch, Viktor Orban.
Und mit Viktor Orban, genau. Der hat ja auch schon gute Konzepte mit vorgestellt. Indem er sich noch vor dem Januar mit diesen Partnern und mit diesen Personen an einen Tisch setzt und diesen Krieg beendet, damit würde er Friedrich Merz sicherlich viele Themen wegnehmen. Und das habe ich ihm auch vorgeschlagen. Dass, wenn er das noch täte, könnte es durchaus sein, dass die SPD noch ein Stück weit nach oben kommt. Und ich würde es mir für die Sicherheit und für unsere Kinder und Enkelkinder, und darum geht es mir in der Politik, es geht nicht um mich persönlich, würde ich mir wünschen, wenn dieser Krieg noch bis zur Bundestagswahl beendet wäre.
Herr Rupala, vielen Dank. Hochinteressant, meine Damen und Herren. Sie sehen also, in diesen Konstellationen, die man eigentlich schon für entschieden erachtet, ergeben sich dann plötzlich wieder ganz neue Perspektiven. Ist jetzt hochinteressant, was Sie gesagt haben. Also je nachdem, auch wie dann dieser Wahlkampf läuft, zuerst einmal dieses Misstrauensvotum, da wissen wir auch nicht, wenn ich mir den Schlussbemerkung noch erlauben darf, wie dann die Parlamentarier wirklich abstimmen, ob sie bereit sind, ihre Legislatur und ihre Bezüge und all die Rentenfolgen, die das mit sich bringt, abzukürzen, oder ob man da einfach aus so einer Legislatur aussteigt, ist das im Interesse des einzelnen Parlamentariers, also kommt dieses Misstrauensvotum so heraus, wie man vielleicht denkt, gegen Scholz, und dann, wenn es Wahlen gibt, ja, ist vielleicht auch noch nicht alles entschieden. Hochinteressant, ganz herzlichen Dank und wir verabschieden uns für heute und melden uns dann zeitnah wieder zurück. Vielen Dank, einen schönen Tag.